wenn's gut werden soll. Erster Advent, wir gehen auf das Weihnachtsfest zu und das soll natürlich gut werden. Und alle Jahre wieder hat die Bundesrepublik Deutschland erhöhten Blutdruck. Das ist nämlich vor dem Weihnachtsfest, weil dann begegnet man der lieben Familie. Dann begegnet man den lieben Geschwistern. Dann begegnet man all denen, die man vielleicht ein ganzes Jahr nicht gesehen hat, möglicherweise auch keinen Wert drauf legte. Und dann soll es gut werden an diesem heiligen Abend, auf dem man zulebt. Und irgendwie hängt doch ein gewisser Stresspegel in der Luft, eine gewisse Spannung unter den Kindern. Und Eltern sind bemüht und Großeltern und wer auch immer, es soll einfach gut werden. Es soll nichts anbrennen in der Küche und im übertragenen Sinne auch nicht unter den Gästen und in der Familie. Der erste Advent spricht von der Ankunft, von dem Kommenden und das Weihnachtsfest, das da kommt, darauf ist unser Blick mit den nächsten 4 Gottesdiensten ganz besonders ausgerichtet. Dieser Predigttext für den heutigen Sonntag, den ihr auf den Blättern vorfindet, aus dem ersten Buch Mose, das ist vielleicht eine Überraschung zu diesem ersten Adventtag. Aber wir finden in dieser Geschichte etwas beschrieben, was für Menschsein und als Menschleben untereinander ganz typisch ist. Es ist der Wunsch, dass es gut werden soll. Gut sein und werden soll unter uns Menschen. Nach dem Sündenfall, der uns in 1. Mose 3 beschrieben wird, sehen die Menschen sich aber hineingestürzt in eine komplizierte Welt. Es könnte ja alles so einfach sein, aber es ist nicht einfach. Und gerade dann, wenn es drauf ankommt, ist es oft so schwierig. Die Erde brennt den Menschen unter ihren Füßen. Die Bibel erzählt, sie haben kein Aufenthaltsrecht im Paradiese mehr. Was werden die Menschen machen, die aus dem Paradies hinausgewiesen wurden, sich also vor den Toren des Paradieses aufhalten? Was machen wir vor den Toren der Stadt, vor den Toren des Paradieses? Wir versuchen allesamt, das Beste daraus zu machen. Im Moment versuchen auch unsere Politiker, das Beste daraus zu machen, aus dieser verfahrenen Situation. Das Beste aus dem machen, mit dem wir es zu tun haben, das Beste daraus machen im Verhältnis zueinander, das Beste daraus machen, wie die Verhältnisse nur einmal sind, im Verhältnis auch zu Gott. Und trotz allem, es soll gut werden. Es soll gut werden. Wie erschließt sich dieses Thema von unserem Predigttext her? Wenn es gut werden soll, gibt man Gott das Beste zurück. Das Beste, das man hat. Man tut, was man kann. Wenn man alles tut, was möglich ist, wenn man für Gott als Brandopfer in Rauch aufgehen lässt, was einem selber wichtig und kostbar ist. Wenn man ihm also das gibt, was man selber für sich doch ganz gut gebrauchen könnte und genutzt haben könnte, dann muss das doch genügen. Und so lesen wir Vers 3 in unserem Predigttext. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar vor den Erstlingen seiner Schafe von ihrem Fett, also vom Besten. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Wenn es gut werden soll, dann bringt man Gott das dar, was einem selbst das Wichtigste ist, was man selber gut gebrauchen kann und lässt es in Rauch aufgehen. Das muss doch genügen. Die Eltern von Kain und Abel, so erzählt es die Bibel, Adam und Eva, Sie haben sich durch ein Nahrungsverbot verleiten lassen, ein Tabu zu brechen. Von allen Früchten dürft ihr essen, aber von diesem Baum der Erkenntnis nicht. Die Eltern haben sich durch ein Nahrungsverbot verleiten lassen, ein Tabu zu brechen und dadurch Schuld auf sich geladen. Wie nun, wenn man Gott freiwillig Nahrung zurückgibt? Und so bringen Kain und Abel von ihrem Ernte- und Viehertrag ein Opfer dar. Doch was Gott ehren soll, führt unter den Brüdern zur Rivalität. Am Opfer von Kain und Abel entfacht sich der Streit, der zum Mord führt. Kain missversteht sein Opfer offensichtlich als Leistung. Das ist so wie Weihnachten. Ich schenke dir was ganz Wertvolles und dann musst du mir zeigen, dass du mich ganz besonders lieb hast. Dann musst du mir zeigen, dass du ganz besonders nah zu mir stehst. Und dieses Denken treibt den Kain nun in den Streit und in die Konkurrenz zu seinem Bruder. Denn ihm steht Gott ja irgendwie scheinbar näher. Aus der Konkurrenz erwächst latente Feindschaft, denn Kain fühlt sich ungerecht behandelt. Er fühlt sich sogar im Leben nicht berechtigt. Er fühlt sich zurückgesetzt. Und das nicht von irgendwem, sondern von Gott, seinem Schöpfer. Aus dem besten Wollen, so schildert es die Geschichte, wird Kain in kurzer Zeit und in nur wenigen Schritten zum Mörder an seinem Bruder. Es soll gut werden und es endet in einem Desaster. Ein Mensch wie Kain, ein Mensch wie du und ich, ein solcher Mensch, der meint es gut. Er will alles richtig machen vor Gott. Ein solcher Mensch war auch der Saulus, von dem wir eben hörten in der Lesung. Auch er wollte alles richtig machen vor seinem Gott. Er war ein frommer Jude, ein Pharisäer, bestens ausgebildet und im Auftrag der hohen Priester unterwegs, der höchsten Obrigkeit religiösen Lebens. Was sollte daran falsch sein, wenn er sich jetzt stellt gegen diese Christen, die da plötzlich von einem Jesus erzählen, Gott gleich, Mensch geworden, Advent. Was erzählen die da für einen Unsinn? Gott wurde Mensch, kam. Es wurde Advent, Gott wurde Mensch und kam zu den Seinen. Ganz klar, Saulus will es richtig machen. Wer nicht hören will, der muss fühlen. Und also sorgt er dafür, dass diese Menschen genommen werden, zusammengetrieben, deportiert, umgebracht. Und das alles in der Denke, das ist ein rechtes, wohlgefälliges Opfer für meinen Gott. Und na klar, wir müssen überhaupt nicht weit denken. Und wir wissen, dass genau dieses Denken in unserer Zeit in der Welt unterwegs ist. Das tun wir doch alles für den rechten Glauben. Da dürfen schon mal die Köpfe rollen, die der Ungläubigen. Und als Christen erschrecken wir vielleicht und sagen, meine Herrschaften, verirrtes Denken. Und was ist aus diesem Saulus geworden, der so verirrt war in seinem heiligen Eifer? Aus ihm wurde ein Paulus. Und warum wurde aus ihm ein Paulus, ein Jesus-Nachfolger? Nicht, weil er nochmal neu nachgedacht hat und hat gesagt, ist irgendwie doch nicht so scharfsinnig. Nicht so gut überlegt, was ich da tue. Nein, sondern er wurde ein Neuer, in dem ihm Gott Christus selbst begegnete vor Damaskus. Tatsächlich, Gott selbst muss uns erscheinen. Der Christus selbst muss uns ansprechen, uns begegnen, in den Herz kommen, dass wir begreifen, dass Gott zu opfern, dass das, was wir ganz gut machen wollen, im Desaster enden kann. Kain also will es gut machen, alles richtig machen vor Gott, so opfert er. Nichts daran ist böse. Aber in dem Arrangement liegt ein Moment, das ins Böse treibt. Denn Kains gute Absicht endet in einer Tragödie. Neben Kain nämlich steht sein Bruder Abel. Und der Abel, der bringt ihm ebenfalls ein Opfer dar, Gott ein Opfer dar. Und niemand steht Kain so nah wie sein Bruder, wie Abel. Und das kennen wir alle. Die, die uns ganz nahe stehen, mit denen vergleichen wir uns zuallererst. Und das ist in der Regel Bruder und Schwester oder ich und das Gemeindeglied X. Ich und mein Kollege, der am Schreibtisch neben mir sitzt. Denen, die uns ganz nahe stehen, mit ihnen suchen wir den unmittelbaren Vergleich. Und alles, was Kain an seinem Bruder jetzt lobenswert doch finden könnte, wird plötzlich zur Bedrohung, wenn es um Rivalität geht. Die ganze Welt außerhalb der Nähe Gottes, so beschreibt es die Bibel, wird von uns so erlebt. Das Leben ist voll von Rivalität, von Auseinandersetzung, von Streit. Sie ist ganz erfüllt, diese Welt, von dem Streit und dem Zwist. Und unter dem Tannenbaum am Heiligabend kann uns das aufgehen. Und vielleicht denkt ihr als Eltern schon, was schenken wir den Kindern? Wie oft haben wir das gedacht? Und wir wollen keins der Kinder benachteiligen. Und keins soll danach fühlen, mein Schaukelpferd war nicht so viel gut wert wie das Rädchen für den Bruder oder die Schwester. Und gar unter Erwachsenen denken wir so, irgendwie muss man doch den Ausgleich wahren. Sobald uns die Rückversicherung des Vertrauens in Gott verlässt, fällt das Unglück des Vergleichens und des Beneidens im Glaubensraum über uns herein. Und keine Opferpraxis der Welt rettet aus dieser Not. Und also kommt es so, wie die Bibel es schildert, Kain steht unter dem Eindruck, neben mir steht ein anderer, der hat das Ansehen, das ich so dringend brauche, um zu leben. Auf den schaut Gott, auf mich nicht. Das ist empörend. Wer steht Gott näher? Wer steht Gott näher? Das ist eigentlich das Elend aller Religionen. Und aus der Wunde dieser Rivalität ist in den Jahrhunderten unsäglich viel Blut geflossen. Der Rivalitätsgedanke entspringt unserer Vorstellung und führt auf ein Fehlgleis. Man muss Opfer bringen, muss auf Genuss verzichten, muss sich selber einschränken, muss ganze Teile des Lebens an Gott abtreten. Und immer wieder ist mit diesem Gedanken ein Stück Angst vor Gott verbunden. Der Advent, sein Kommen, Kommen Gottes zu uns, kann das wirklich sein? Einfach so? Kann das nur gut für uns ausgehen? Die größte Angst des Menschen, deine größte Angst und meine, ist die, nicht geliebt zu werden. Und mit dieser Angst fließt der Zorn in unser Herz ein und mit dem Zorn die Rache. Kain fällt mit der Ablehnung seines Opfers in eine Höllenangst. Wenn er Gott nicht für sich gewinnen kann, so seine Angst, dann ist er verloren. Dann nimmt sein Bruder seinen Platz ein. Und Jesus hat diese Angst unter seinen Jüngern später angesprochen, unter den 12, wenn er fragt, was habt ihr denn da miteinander beredet? Und dann haben sie sich in die Ecke gedrückt und keiner wollte raus mit der Sprache, denn sie hatten beredet, wer denn der Größte unter ihnen sei und wer denn nun die Ehrenplätze im Himmel einnehmen und wer denn nun ihrem Herrn Jesus am nächsten stehen würde. Wer ist der größere Andere? Wir kennen das. Der wenig ältere Bruder, der mir ständig im Wege steht, die Zuwendung der Eltern, der Onkel und der Tanten im Fluge gewinnt. Vielleicht erinnerst du das. das Geschwisterteil, das in der Schule so gut war und ich war es nicht. Und da kam mal ein 5 D-Mark, war das bei mir damals, also die Zeit, die ganz alte Zeit, als es noch D-Mark gab. Da gab es mal einen Groschen oder eine Mark. Oder eben auch nicht. An mir wurde vorbeigesehen, ich wurde übersehen, denkst du, vielleicht erinnerst dich. Da war diese hübschere Schwester. Der stärkere, der schnellere, der klügere Bruder. Der bessere, der stärkere, der erfolgreichere oder vielleicht auch der jüngere Bruder, der durfte spielen, während ich die Arbeit tun musste. Der, die musste viel weniger Verantwortung übernehmen als ich, wobei ich zu jeder Kleinigkeit herangezogen und zur Verantwortung gezogen wurde. Das Entscheidende immer schon ist die Welt aufgrund der ganz natürlichen Unterschiede ungerecht. Und so sehr sehen wir uns nach einer gerechten Welt, aber sie ist es nicht. In der Geschichte von Kain und Abel schaukeln sich diese Gefühle auf, diese Gefühle des Kampfs um Berechtigung im Dasein, um Anerkennung, um Selbstwert. Ich glaube, Kain ist nicht von Anfang an böse, aber er entwickelt sich in diese Richtung. Und die väterliche Rede Gottes will ihm einen Rückweg bahnen. Vers 5 und 6, und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich sein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Die väterliche Rede Gottes will dem Kain einen Rückweg ebnen. Es zeigt sich hier, dass Gott Kain gegenüber nicht feindlich gesonnen ist. Dieser Sohn, dieser Mensch, der ist ihm genauso lieb wie der andere. Gott geht ihm nach, spricht ihn an, fragt ihn und gibt zu bedenken, beherrsche dich. Und tatsächlich, Kain versucht es mit Gespräch mit seinem Bruder Abel. Vers 8, und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Er versucht es, die Spannung aufzulösen. Er will den Konflikt durch Dialog bereinigen. Und das kennen wir auch. Dass wir es nochmal versuchen, miteinander zu reden. Wir, die wir als Paare untereinander in Streit geraten sind, gut, ich versuche es noch einmal, ich versuche noch einmal auf dich einzugehen, die richtigen Worte zu finden. Und dann diese tiefe Enttäuschung, wenn es nicht gelingt. Du verstehst immer alles falsch. Ganz egal, was ich sage. Wie oft reden wir mit unseren Kindern, wollen sie gewinnen, wollen ihnen unsere Liebe zeigen, sagen etwas Nettes und sie verstehen es einfach falsch. Ich denke an befreundete Paare oder an überhaupt befreundete Menschen miteinander. Wie oft versuchen wir durch Dialog es hinzukriegen? Das kennen wir. Manchmal gelingt's. Aber wir kennen auch das bittere Scheitern dieses Versuchs, von dem uns hier die Bibel erzählt. Aber dann, übersetzt Martin Buber an dieser Stelle, aber als sie auf dem Feld waren, Vers 8, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Aber dann, als sie auf dem Feld waren, da steht Kain gegen seinen Bruder Abel auf und mordet ihn. Es explodiert. Der Rückstau dessen, was beherrscht werden soll, bringt genau das Gegenteil hervor. Die innere Zerrissenheit ist unerträglich und sie gebiert gerade das, was man nicht will. Und so fürchten wir uns vielleicht vor dem Weihnachtsfest oder der nächsten Begegnung in Konfliktsituationen, dass es knallt, dass es explodiert, dass es aus dem Ruder läuft, dass der Dialog misslingt. Und im Weiteren findet sich kein auf der Flucht vor sich selber vor, bedroht und ausgeliefert an die Umgebungskräfte. Was muss jetzt passieren, um Kain zu erlösen? Die Konsequenz des Verbrechens ist hart. Die Erde wird für Kain heimatlos. Gott stößt ihn hinaus, so wirkt es. Und nun, Vers 11, sollst du versucht sein vom Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Was kann denn Kain jetzt noch retten? Die Konsequenz des Verbrechens ist so hart, dass er sagt, ich kann es nicht tragen. Die Erde für mich ist heimatlos geworden. Am Ende lesen wir, dass er hinausging in das Land und Kain ging hinweg, 16, von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Aber dieses Land Not gibt es geografisch nicht, aber es klingt darin etwas an, nämlich Not heißt, Naht heißt so viel wie flüchtig sein. Es ist also das Land der Ruhelosigkeit, in das dieser Kain gestoßen und entlassen wird, und das bringt ihn bald um. Und diese Ruhelosigkeit, die bringt auch uns bald um, dieses Land Not, in dem wir nicht ruhen, nicht still sitzen können, immer wieder was tun und ständig bemühen, es richtig zu machen. Was dem Kain bleibt, ist ein unstetes, ein flüchtendes Leben. Und Kain schreit über diese Zukunft entsetzt auf. Ein Leben fern von Gott ist ein Leben ohne Heimat, ein Leben ohne Schutz. Von Gott gelöst wird er ausgeliefert sein. Er sagt, alle werden über mich herfallen, sie können mich einfach totschlagen, Hand an mich legen, da Gott, du deine Hand von mir abgezogen hast. Und dann überraschend endet diese Geschichte so, dass wir doch den Kain sehen unter Gottes Schutz gestellt. Kain und Abel repräsentieren etwas sehr Menschliches. Beiden geht es um Gott, aber die Gunst Gottes erscheint Kain so wie ein Kampf zu sein, den er mit seinem Bruder auszufechten hat. Die Gunst Gottes, die muss man sich irgendwie an Land ziehen. Die tiefe Erfahrung der eigenen Unzulänglichkeit begründet den Wunsch nach einzigartiger Anerkennung durch Gott. Und vielleicht kennst du das auch von dir, diese Unzulänglichkeit, die dir so deutlich vor Augen steht, und der Wunsch der Anerkennung durch Gott. Und dafür will Kain durch sein Opfer selber sorgen. Und wir sollen erkennen, dass unsere Anerkennung durch Gott nicht in der Anerkennung eines anderen die Anerkennung eines anderen ausschließt. Es geht eben bei Christus nicht um die Rivalität, sondern es geht um den Advent, um den, der da kommt, zu Menschen, zu dir und mir und allen Menschen. Und der kommt, ohne dass da irgendeiner was für getan hat oder irgendeinen Preis dafür gezahlt oder irgendetwas geleistet, geopfert oder dergleichen hätte, sondern Gott sagt, ich will mich dieser Menschen annehmen, ich will nach ihnen sehen, ich will, wie wir es eben gesungen haben, mit ihnen fühlen, spüren, denken, wahrnehmen können, wie es diesen Menschen geht. Und sie sollen erkennen, dass die Liebe und die Anerkennung Gottes keine Eigenleistung bedarf. Und dass das Gefühl von und der Wunsch von Gott angenommen zu sein uns nicht verleiten darf, dafür etwas opfern zu wollen, das andere neben uns ausschließt von Gottes Segen. Und so zieht der Kain fort vom Angesicht Gottes. Und das zeigt die Tragik seiner weiteren Existenz. Er steht unter dem Fluch der Gottesferne. Und ihr Lieben, wenn diese Geschichte hier enden würde, dann würde ich vermutlich gar nicht darüber predigen. Denn das wäre eine grausame Botschaft, dass der Kain weggeht in die Gottesferne und das war's dann. Aber so endet diese Geschichte nicht. Sondern das letzte Wort in der Geschichte hat jetzt Gott selbst und der stellt Kain unter seinen Schutz. Vers 15, da sprach der Herr zu ihm, fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Sehr viele Menschen, auch Christen, haben dieses Kain-Zeichen als ein Fluchzeichen im Kopf. Aber es ist ein Gnadenzeichen. Es ist ein Zeichen des Segens und des Schutzes. Niemand darf dich anrühren. Das Kain-Zeichen ist ein Schutzzeichen. Kain steht unter dem Schutz Gottes. Das ist die große Überraschung. Das ist das große Evangelium an diesem Ende dieser Geschichte. Und Gott sagt dem Kain zum wiederholten Male, Kain, auch dich sehe ich. Auch dich liebe ich. Auch du stehst unter meinem Schutz. Auch dein Leben gehört mir. Und auch dein Leben und mein Leben gehört Gott. Und gleich, was darin vorgefallen ist oder gerade geschieht, dein Leben gehört Gott. Und du stehst bei allem, was fehlgelaufen ist. Und das muss kein Mord sein. Du stehst bei allem, was fehlgelaufen ist, doch unter diesem Schutz Gottes, der dich mit dem Advent ruft und sagt, du, ich mache mich auf den Weg zu dir. Hier bin ich, ich komme zu dir. Und ich warte darauf, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Dieses Leben, dein Leben gehört mir. Es ist nicht preisgegeben. Und vielleicht ganz sicher. Es soll gut werden. Und wenn es gut werden soll, dann wird es gut, weil Gott sich das vorgenommen hat. Weil es Advent geworden ist, den wir heute feiern. Und weil wir auf das Weihnachtsfest zugehen. Gottes großes, eingelöstes Versprechen. Dein Leben gehört mir. Verlass dich darauf. Amen.
Wer ist dein Abel? Was ist dein